dann können wir mit unserer Jesus-Geschichte starten. Warum immer Jesus? Warum immer Jesus? Schaut, das Problem ist, wir haben keine Antenne richtig für Gott. Wir können Gott nicht fassen. Er ist zu groß, zu anders. Er ist so völlig anders als wir. Und einen Begriff von Gott kriegen, wir schaffen es nicht. Wir können uns Gott nur nähern über Jesus. Und wenn wir einen angemessenen Begriff von Gott kriegen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen, anders geht es gar nicht. Ohne Jesus, wir schaffen es nicht. Lest doch mal Altes Testament, wie viel wir da völlig falsch verstehen. Und heute möchte ich an diesem einen Satz anfangen. Jesus am Kreuz ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus und Markus schildern das übereinstimmend. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet es? Warum hat Jesus diesen Satz gesagt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich frage mal direkt, war Jesus am Kreuz verlassen, ja oder nein? Und dann bitte Begründung, warum? Warum war er verlassen, warum war er nicht verlassen? Die Begründung ist entscheidend. Und in der Regel, na, wir fangen mal anders an. Wir lesen erstmal den Text zusammen, Matthäus 27. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, er ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Jesus sagt es: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in der Regel argumentieren wir dann so: ja, Jesus hat, wie hier in Jesaja 59, die Sünde für uns getragen und Sünde trennt von Gott. Und wenn Jesus unsere Sünde trägt, muss er von Gott getrennt sein. Oder auch alternativ, wir sagen, die Strafe für unsere Sünde ist ja Trennung von Gott. Und wenn Jesus die Strafe auf sich nimmt, dann muss er ja diese Strafe tragen, von Gott getrennt sein. Also muss er von Gott getrennt sein. Vorteil von so einer Theologie? Logisch, schlüssig. Nachteil? Viel Fantasie und wenig Wahrheit. Wir fangen mal ganz kurz da rein an. Wie ist das mit dem Gott kann keine Gemeinschaft mit dem Sünder haben? Hier Beispiel 1. Mose 4. Kain und Abel, jeder kennt die Geschichte. Kain schlägt seinen Bruder Abel tot. Was macht Gott? Nichts Todesstrafe. Was macht Gott mit dem Täter? Er redet mit ihm, lässt sich von dem noch verarschen. Kein meint, er kann Gott belügen. Ja, und dann pinst darum, der Täter jammert, als ob er das Opfer wäre. Die Strafe ist zu hart. Und Gott gibt ihm noch ein Schutzzeichen. Wie, Gott kann mit dem Sünder keine Gemeinschaft haben. Da spricht er aber mit dem Sünder. Und wie war das mit uns? Wann hat Gott uns angesprochen? Wann hat Gott uns erwischt? Als wir heilig und sündlos und tadellos waren? Dann wird er nie mit uns reden, oder? Und das Nächste. Nur ein Beispiel, Römer 5. Neues Testament hat viele Beispiele. Was hat Jesus für uns getan? Tod, Leide, Blut, Blut. Immer wieder das Blut wird zitiert. Aber dass Jesus für uns in die Gottesferne ging, sage genau wie viele Bibelstelle? Null. Gibt's nicht. Also irgendwas stimmt an der Theologie nicht. Und dann kommt noch was dazu, Johannes 16. Da sagt Jesus kurz vor seinem Tod: siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr, die Jünger, euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Da sagt Jesus wörtlich das Gegenteil. Ich werde nicht allein sein, der Vater ist da. Also müssen wir uns dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen, noch mal genauer anschauen. Was genau will Jesus damit sagen? Und dann stellen wir fest, Ja, eigentlich ist es ein Zitat aus Psalm 22. Lukas berichtet was ganz anderes am Kreuz, aber auch im Psalmzitat, Psalm 37. Und hier Matthäus und Markus sind sich einig, Jesus zitiert Psalm 22. Lesen wir den gerade mal. Er fängt ja genauso an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. David, er sagt David. Und das empfindet David ganz sicher so. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir ist keine Ruhe. Doch, jetzt kommt ein Bruch, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zuschanden. Also ich bin von Gott verlassen. Aber, und dann schaut er in die Vergangenheit und stellt fest, früher war das anders. Bei unseren Vätern hat Gott noch reagiert. Nur mich lässt er allein. Ja, das ist so ein Wechselbad. Hatte man vor zwei Wochen schon mal. Er schaut auf sich und er sagt ab, ich bin allein verlassen. Gott hat mich aufgegeben. Und dann schaut er in die Geschichte und stellt fest, Moment, das war aber anders. Und dann geht's weiter und dann schaut er wieder auf sich, ich aber. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen ihr, die Lippen schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja gefallen an ihm. Übrigens genau das, was die Jude unten am Kreuz gesagt haben. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen, der mir Vertrauen einflößt in meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Und dann sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe, reißend und brüllend. Sehr bildhafte Sprache. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen, in den Staub des Todes legst du mich. Und jetzt schwenkt schon über, mir merke, jetzt geht es schon Richtung der Kreuzigung. Das ist nicht mehr nur der Psalm, den David über sein Empfinden schreibt, sondern er sagt etwas prophetisch schon über Jesus. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Meine Hände, meine Füße haben sie durchgraben, das ist wörtlich Kreuzigung. Alle meine Gebeine kann ich zählen, sie schauen, sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Jetzt sind wir bei der Kreuzigungsgeschichte. Du aber, Herr, sei nicht fern, meine Stärke eile mir zu Hilfe. Entreiß dem Schwert mein Leben, mein einziges, der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen, von den Hörnern der Büffel. Und jetzt ist hier die Verseinteilung ein bisschen blöd. Weil Mitte im Vers 22 bricht es wieder um. Du hast mich erhört. Jetzt kommt wieder der Blickwechsel. Weg von seiner Situation, von seiner Not. Und er schaut wieder auf Gott und sofort ändert sich alles. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn. Scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er. Und so geht es dann noch weiter. Das ist so der Gipfel von dem ganzen Psalm. Nein, Gott hat mich nicht verlassen. Am Anfang steckt er im Loch, ich bin verlassen. Dann schaut er in die Geschichte, sagt, Moment, kann nicht sein. Doch, aber ich stecke im Loch. Und dann kommt er wieder zu dem Punkt, sagt, nein, 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 nein. Gott hat mich nie verlassen. Er hat nie sein Angesicht abgewendet. Das können wir nachvollziehen, oder? So dieses emotionale Hin und Her. Aber am Ende triumphiert Vers 25, Gott hat sich nie abgewendet. Warum zitiert Jesus den Psalm am Kreuz? Schaut, Psalme, das ist so Grundschulniveau. Die Juden damals waren eine der Nationen mit der höchsten Alphabetisierungsrate. Die meisten Kinder waren in der Schule. Und Hauptschulabschluss hieß die 5 Bücher Mose und die Psalmen auswendig könne. Realschule war dann die Prophete dazu und Gymnasium, quasi Abitur, war das gesamte Alte Testament auswendig könne. Also wer nur ein bisschen Schulbildung besessen hat, der kannte die Psalmen alle auswendig. Das waren die Kindergebete. Jemand im Konfirmandenunterricht gewesen, Psalm 23 wenigstens gelernt. Ja, wir lernen nichts mehr. Ein Jude hat immer alle Psalmen auswendig gekannt. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz und ich vermute, er hatte gar keine Kraft mehr für einen ganzen Psalm. Es reicht vielleicht gerade noch für den ersten Vers. Und dann kommen die Kindergebete hoch. Und was sagt er aus, Psalm 22? Achtet doch mal drauf, was Gott vorhergesagt hat. Ich bin nicht von Gott verlassen, will Jesus sagen. Das ist die letzte Möglichkeit, die er seinen Mördern zuruft. Ich tue es für euch. Gott hat mich nicht verlassen. Ja, aber wir haben vorhin gelesen, es wurde doch dunkel. Und Finsternis heißt doch in der Regel Gericht. Gott geht fort. Ja, Jesus sagt ja immer in der Gleichnisse, Finsternis und Zähne klappern. Aber es gibt halt eben auch eine andere Finsternis. Psalm 18 spricht sehr viel davon. Ich lese mal ein paar Verse. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Da wankte und bebte die Erde, Matthäus schildert auch das Erdbeben bei der Kreuzigung. Die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase, Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte den Himmel, fuhr hernieder. Dunkelheit war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck, zu seiner Hütte rings um sich her wasserdunkel, dichtes Gewölk und so weiter. Und mit schönen Bildern wird hier besprochen, wie Gott die Finsternis nutzt, um zu kommen. Warum war am Kreuz Finsternis? Warum musste Jesus in die Dunkelheit gehen? Nein, es ist kein Gericht. Es ist die Finsternis, wenn Gott kommt. Haben wir wo schon mal gesehen? Zum Beispiel, als Jesus übers Wasser geht in der Nacht, in der Finsternis. Immer wieder in Bezug auf Jesus ist die Finsternis ein Bild dafür, dass Gott kommt. Warum wird es hier am Kreuz finster? Ja, Jesus stirbt nicht in der Gottesferne, sondern in Gottes Arme natürlich. Wie könnte es auch sein, dass Gott schlechter wäre als wir? Stellt euch vor, wir haben ein Kind, das Kind liegt im Krankenhaus, ist todkrank und wir wissen, es muss sterben. Ich habe morgen einen wichtigen Termin, ich muss früh ins Bett, ich gehe mal heim. Hier wird doch so jemand mindestens mal in die Psychiatrie stecken, oder? Undenkbar. Und Gott trauen wir es zu? Wir trauen Gott zu, dass er seinen Sohn opfert und für ein Prinzip Sünde ihm auch noch der Laufpass gibt, ihn in die Ferne jagt, dass Gott schlechter ist als wir. Was sagt Psalm 22? Achtet nicht auf den äußeren Umstand. Gott verlässt uns nie. Und wenn es in unserem Leben finster wird, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Wenn Gott seinen Sohn von sich stößt, weil er meine Sünde trägt, was macht er denn dann mit mir, der ich selbst schuldig bin? Wenn Gott aus einem Prinzip, weil er mit der Sünde nicht kann, seinen eigenen Sohn fortjagt, was macht er dann mit mir, weil ich verletze jedes seiner Prinzipien, jedes. Was für eine Chance habe ich denn dann? Was ist unsere Chance? Gottes Prinzip? Nein, sein heißes Herz, dass er uns liebt und dass er uns zusagt, dass er uns nie fallen lässt. Was ist, wenn es in unserem Leben dunkel wird? Krankheit, Arbeitslosigkeit, ein Ehezerbrecher. Manchmal sind wir ja selber schuld an unserem Elend. Worauf bauen wir unsere Hoffnung? Auf was können wir dann hoffen? Auf was warten wir? dass Gott zu uns kommt, weil er immer treu ist. Wir bauen nicht auf unsere Treue, dann sind wir verratzt. Sondern wir können auf seine Treue bauen, weil er uns nie verlässt. Amen.